Max, ich hatte mir vor ein paar Tagen, hatte ich mir so eine wunderschöne, ironische Anmoderation ausgedacht. Wir haben ja in den letzten Wochen zeitbedingt ein paar Folgen ausfallen lassen müssen. Und ich wollte dann heute sagen, wir nehmen nur noch zu guten Spielen auf. Wir hatten das vor ein paar Tagen ausgemacht. Wir schieben Freitag eine Folge ein, damit jetzt nicht irgendwie 2 Wochen keine kommt. Und dachte mir, ja, wir gewinnen vielleicht gegen Bournemouth und dann kann man den Choke bringen. Stattdessen war das die schlechteste zweite Hälfte, die ich seit Ewigkeiten von Spurs gesehen habe. Schlimmer als Brighton. Und wirklich completely outplayed. Und dementsprechend habe ich natürlich noch viel weniger Lust aufzunehmen. Ich nehme an, das fällt dir nicht anders, aber ich habe ein paar Ideen, was wir heute so besprechen können. Wie geht's dir denn nach der, naja, sagen wir mal, der erneuten Niederlage gestern?
Zu besprechen haben wir wahrscheinlich genug. Es ist halt, macht keinen Spaß, drüber zu sprechen. Und man hat den Eindruck, dass man sich auch, ich meine, das ist jetzt auch nicht erstmalig, das haben wir in den vorigen Folgen schon häufiger gesagt, aber man wiederholt sich halt. Es ist halt in Abstufungen, auch wenn jetzt scheinbar das Spiel gestern, ich habe es leider nicht gucken können, ich habe nur die Statistiken währenddessen verfolgt und habe gerade in der zweiten Hälfte gedacht, was machen die denn da eigentlich? Wie kann das sein, dass der XG so krass für Bournemouth immer weiter ansteigt? Wir müssen doch treffen. Das habe ich schon gleich einen Faden verloren. Das fängt ja gut an. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, man wiederholt sich, man sagt immer dasselbe. Und ja, es ist einfach scheiße.
Ja, schauen wir mal, ob wir heute immer noch dasselbe sagen. Bevor wir aber richtig ins Spiel und die Analyse etc. reingehen, eine positive Nachricht für alle, die Spotify benutzen. Die haben natürlich ein Spotify Wrapped in der letzten Woche bekommen. Und ja, ich wollte mich einfach mal im Namen von uns allen hier bei allen bedanken, die uns da irgendwie einen Top 3, Top 5, Top 10 Podcasts hatten. Das freut uns immer sehr. Wir haben nicht so viel aufgenommen dieses Jahr wie die letzten Jahre. Es wird zeitlich leider immer wieder ein bisschen schwieriger.
Ja.
Aber trotz allem wirklich vielen, vielen Dank, die uns da teilweise auf Platz 1, 2, 3 oder was auch immer hatten. Weil es waren dann schon einige. Und ja, ich finde das immer wieder sehr schön, dass ihr euch die Folgen anhört, selbst wenn die Thematik wie heute jetzt nicht die allerbeste ist.
Ja, vielen Dank auch an der Stelle.
Gut, wie gehen wir da ran? Also ich mal ganz kurz
Vielleicht
zusammen.
wollen wir über Fulham reden? Also wollen wir dazu irgendwie was sagen? Ich habe da ehrlich, das Fulham-Spiel habe ich gesehen, auch in Gänze. Habe da ehrlicherweise gar nicht so viel zu sagen, außer dass Fulham ein sehr gutes Team die Saison ist. Haben jetzt auch gestern oder vorgestern gegen Brighton 3:1 gewonnen. Wenn auch, glaube ich, nicht so hundertprozentig verdient, was ich mitbekommen habe. Aber gut, ich glaube tatsächlich, auch wenn es zu Hause war, und gerade jetzt auch in der Nachbetrachtung mit einem Unentschieden gegen Fulham kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut leben.
Ich habe die Partie ja nicht gesehen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jemals die Highlights dazu gesehen habe. Irgendwie hatte ich keinen Bock.
Es, ja,
Brennan Johnson hat das Tor gemacht, ne?
Johnson hat getroffen, genau richtig. Jetzt musst du. Muss so wahnsinnig viele Erinnerungen an das Spiel habe ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Also
Wollen wir
ich
gegen die
könnte dir jetzt auch
Roma
gar nicht
über das
sagen.
Roma-Spiel sprechen, das habe ich gesehen.
Das Roma-Spiel gab es auch noch. Ja, stimmt, wir haben schon eine Weile nicht mehr gesprochen. Insgesamt würde ich sagen, dass Fulham vielleicht die besseren Chancen hatte, auf jeden Fall. Die hatten dann ja in der 80. Minute auch diese klare rote Karte.
Ah ja, die habe ich gesehen,
Und
deutlich
danach
gesehen.
ging dann aber, ja. Danach ging dann aber ehrlicherweise auch nicht mehr.
Ich habe
Also
nur gehört, dass Fraser Forster eine gute Partie gemacht hat.
mal wieder, ja, genau. Hat er auch, glaube ich, gestern eine gute Partie gemacht.
Genau,
Also
also
was heißt mal wieder, aber jetzt
auf der
zum
Linie
gestern auch.
ist der Typ halt immer noch ein absolut solider Torhüter. Also wirklich,
Ja.
wenn er mit dem Ball am Fuß halt ein bisschen stärker wäre, dann müssten wir uns gar keine Gedanken machen über einen Vicario-Ausfall.
Ja, also ganz ehrlich, der ist gerade wirklich nicht das erste Problem. Also da kommen einige Sachen vorher, glaube ich, wenn man das Spiel gestern geschaut hat oder die ganze Saison gesehen hat. Ich glaube tatsächlich, diesen Ausfall von Vicario, der ist noch deutlich besser zu kompensieren, als wir das vielleicht dachten.
Ich habe auch während des Spiels getweetet, wir brauchen viel eher einen Linksverteidiger als einen Backup-Keeper, weil Udoki kann ich mir da die nächsten Monate nicht die ganze Zeit anschauen. Und mit Fraser Foster komme ich irgendwie zurecht. Das ist wirklich denk nicht das größte Problem. Also ich finde, auf die letzten Wochen gesehen allgemein, man merkt eine Sache und die zieht sich einfach durch. Die Mannschaft ist völlig überspielt. Sie ist
einfach zu dünn.
Ja, es ist so, dass Spieler sind am absoluten Limit. Selbst die eigentlich bei denen dir nie so wirklich Gedanken machen muss, weil sie athletisch auf einem absurd hohen Niveau sind. Selbst ein Kulusevski hat gestern super träge gewirkt, obwohl er gegen Fulham ja sogar noch relativ lange geschont wurde. Johnson war gestern einfach unsichtbar. Also wirklich, ich kann dir keine drei Szenen nennen, in denen Brandon Johnson am Ball war. Und halt so Lenky muss jedes Spiel durchspielen, Dragoschin und Davis müssen jedes Spiel
hatte
durchspielen.
Hatte auch eine gute, Solenki hatte relativ früh eine ganz gute Chance, ne, das hatte ich gerade.
Ja, die muss er machen. Oder er muss ein Minimum aufs Tor bringen. Also ich, das ist auch so ein, einfach das große Problem mit ihm aktuell. Mir fällt im Weltfußball kein Stürmer ein, der im Gegenpressing und seiner Arbeit fürs Team besser ist als Solanke. Mir fällt wirklich keiner ein, aber das sind einfach Dinge, wo ich sag nicht, dass er diese Chance machen muss, aber er muss den Ball aufs Tor bringen. Weißt du, dass zumindest die Chance besteht, dass er reingeht. Und und das sind halt Dinge, die kannst du natürlich kompensieren, wenn der Rest deiner Mannschaft Torgefahr ausstrahlt. Dann kannst du auch einen Stürmer da reinstellen, der halt, sagen wir mal, seine Stärken prima in der Arbeit fürs Team hat. Aber gestern vor allem Kulusevski, den ich ja liebe, ich auch wirklich für einen überragenden Spieler diese Saison halte, aber der hat ja auch Probleme im Endprodukt und das hast du gestern halt auch gesehen. Die beiden in der vordersten Linie mit dann Johnson auf der linken Seite, der dann nicht seine gewohnten Laufwege etc. hat und nicht so torgefährlich ist, war halt ein Riesenproblem. Dann du triffst halt das Tor einfach nicht und die Spurs hatten Chancen. Also die hatten jetzt nicht so große wie Bournemouth, to be honest, aber sagen wir mal, die ganz, ganz großen XG von diesen irgendwie 3,6, die sie am Ende hatten, die waren dann halt wirklich, als die Spurs richtig aufgemacht haben in der zweiten Hälfte. Aber
ja, auch verletzungsbedingt, oder? Also
ja,
ein bisschen. Also weil für mich sah es in den Statistiken und auch in den Torschüssen und so weiter so aus, dass Davis runter ist und danach wurde es ganz übel. Stimmt das oder ist das nicht richtig?
Ja, jein. Also dass das jetzt ausgerechnet Ben Davis auch noch ausfällt und ich möchte es mal wirklich sagen, dass wir im Jahre 20 Dezember 24 uns Sorgen darüber machen müssen, dass Ben Davis langfristig ausfällt, das ist einfach nicht richtig. Das ist so ein Gedanke, den will ich nicht haben. Davis hat das super, super gut gemacht die letzten Wochen, also für mich auch besser als Dragoschin. Das sind einfach Gedanken. Davis sollte halt Innenverteidiger Nummer 5 sein in dieser Saison. Er ist es nicht. Und er muss jetzt, fällt jetzt auch langfristig aus, also halt auch Hamstring Injury, und ist die nächsten Wochen raus. Jetzt muss man hoffen, dass Romero am Wochenende spielen kann, weil sonst stehst du da gegen Chelsea mit Dragoschin und Archie Gray in der Innenverteidigung.
Das ist schon richtig. Ja, das ist übel.
Wild. Ja, es ist, und grundsätzlich die Verletzungsmiserie in Kombination mit der langen Sperre für Bentancur ist halt eine absolute Katastrophe. Also das ist so.
Bentancur, stimmt.
Fallen halt innerhalb von ein paar Wochen 4 elementare Stammspieler weg mit Vicario, Romero, Van de Ven und Bentancur. Drei davon mit Bentancur, Romero und Vicario sind essentielle Spieler im Aufbau, im Aufbauspiel. Die fallen dir weg. Dann hast du in der Offensive gar keine Option mehr zu rotieren. Richarlison ist einfach Sportinvalide oder so. Keine Ahnung. Ich weiß, das ist wirklich, der ist wiedergekommen, hat 10 Minuten Fußball gespielt und war wieder verletzt. Und zwar nicht irgendwie nur leicht angeschlagen, sondern ist jetzt wieder wochenlang, monatelang raus. Odobert kommt erst Ende Februar überhaupt, wenn überhaupt, zurück. Mikey Moore ist mit einem Virus oder so seit über einem Monat raus.
Ja, der hatte, der, oh, was war denn das jetzt schon wieder? Das waren irgendwelche Symptome, die er nach dem Virus hatte. Jetzt hab ich hab's vergessen, aber es klang schon ein bisschen ernsthafter tatsächlich. Also klar, die lassen ihn ja auch nicht draußen, wenn sie nicht wirklich davon ausgehen, dass er, dass das so besser ist, aber.
Und das ist, dann bist du halt in der Offensive darauf dazu gezwungen, weil gegen Fulham konnte er Solanke wegen einer Grippe oder so nicht spielen. Dann muss da halt Sonny spielen, der keinerlei, also nicht in der Lage ist, einen Ball festzumachen.
Sonny sieht wirklich sehr schlecht aus, finde ich aktuell. Das ist schon.
Ja, also ich.
Also fand ich jetzt in mehreren Spielen auch.
Ich finde, bei ihm merkst du es mit am meisten, dass er viel zu viel spielt. Also ich glaube, sein Körper macht einfach alle drei Tage mehr mit.
Kann sein.
Das ist, ich fand ihn gestern in ein paar Szenen, als er draufgekommen ist, sehr gut. Also das waren ungefähr 10 Minuten. Danach war es ganz schlimm. Da kam auch die letzte gute Chance für die Spurs, die hat er, da hat er Madison in Szene gesetzt, der den Ball behauptet und sich eintritt und dann leicht am Knick vorbeischlenzt. Das war die letzte Chance für Tottenham. Ich glaube, danach kam wirklich gar nichts mehr. Aber das ist so, du merkst es in der Offensive halt für mich total, dass die massiv überspielt sind. Also deine einzige Option, Brandon Johnson rauszurotieren, ist Kulusevski aus dem Zentrum abzuziehen, was wir alle eigentlich nicht mehr wollen, weil Odobert ist der einzige Right Winger im Kader oder der da noch spielen kann und der ist dauerhaft verletzt. Und wir wissen nicht, wie viele Minuten der diese Saison noch spielen kann. Es kommt jetzt, also ich glaube
in welcher Verfassung kommt er wieder?
Ja, nächste Woche kommt Yang Min-yuk. Ich glaube, ich habe ihn richtig ausgesprochen, vielleicht aber auch nicht. Der kommt.
Muss man erstmal dran gewöhnen.
Der startet, der kommt jetzt zum Team, trainiert ein bisschen früher mit, kann aber eh erst im Januar spielen, wenn überhaupt, weil wir sind ja, ich glaube, wir sind uns beide einig, müssen beide zugeben, dass wir keine Ahnung haben, auf was für ein Niveau der Junge ist.
Nee, klar, natürlich so, nicht.
Ich habe das Einzige, was ich von ihm jemals gesehen habe, war das Preseason-Spiel gegen die Spurs. Da hat er einmal Emerson gut eingedreht, aber das war auch, alles, woran ich mich erinnern kann. Und ich würde zumindest erstmal nicht davon ausgehen, dass der in diese Saison ernsthaft contributen kann. Vielleicht täusche ich mich, ich würde mir so wünschen, dass ich mich täusche. Aber ich meine, es ist ein 18-Jähriger aus der K-League. Also realistisch gesehen braucht der ein Jahr, bis er überhaupt ankommt. Wir haben natürlich mit Sonny einen Spieler, der ihm da total weiterhelfen kann in der, sagen wir mal, Integration in England und ins Team. Aber trotz allem, ich weiß nicht, wie viel Englisch der Bruder spricht. Keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich würde mal nicht davon ausgehen, dass er gut Englisch spricht. Und dann muss er sich natürlich auch an das Niveau gewöhnen. Ich habe mal nachgeguckt. Ich dachte honestly auch, dass der schon ein paar Länderspiele hat. Hat er aber gar nicht. Ja. Also ich dachte, der wurde im Laufe der Saison schon mal für die A-Nationalmannschaft nominiert, aber das war tatsächlich nicht der Fall. Ich prüfe das jetzt noch einmal kurz nach, aber ich bin mir relativ sicher.
Kann ich dir nichts zu sagen. Weiß ich nicht.
Das heißt, alles U17. Und er wurde jetzt zum Young Player of the Year in der K-League gewählt. Mhm. Er ist im Team of the Season. Das ist schon gut, aber halt auch nur K-League. Und da muss man dann halt mal schauen. Und grundsätzlich merkt man eben, der Kader ist, der Spurs ist so dünn. Also wir wussten das vor der Saison schon, allerdings haben wir halt auch nicht damit gerechnet, dass so viele elementare Spieler wegbrechen. Und ich habe halt jetzt auch in den letzten Tagen mit ein paar Leute halt gesagt, ja, aber viele von der Erstmannschaft sind noch da. So, ja, das mag schon sein, dass Spieler wie Kulusevski, Sonny, Johnson, Solanki etc., dass die alle noch spielen. Aber wenn die halt auch alle 3 Tage spielen müssen, dann sind die halt auch irgendwann einfach durch. Und das wird halt nicht besser. Das ist, dann bist du halt einfach an dem Punkt, an dem du, an dem selbst wenn das deine erste Elf ist, die halt eigentlich mal eine Pause brauchen. Also in der Theorie, wenn du es dir leisten könntest, was du auf gar keinen Fall kannst, müsste Sonny jetzt mal eine ganze Woche einfach gar keinen Fußball spielen.
Ja.
Und dann halt gegen Southampton wieder rangehen. Aber wir wissen alle, der wird gegen Chelsea starten. Dann ist er da nicht hundertprozentig fit. Dann spielt er gegen die Rangers nicht, weil Werner reinkommt. Wahrscheinlich. Aber
Ja.
dann am Ende steht's gegen die Rangers irgendwie, führen die 2-1 oder so. Und dann wird Sonny wieder eingewechselt und dann da geht der Cycle einfach weiter. Weil wir haben.
Das ist ja das Problem, dass du bist halt auch darauf angewiesen, jetzt irgendwie wieder Ergebnisse zu holen. Und ja, da alleine deshalb musst du halt irgendwie versuchen, Son als potenziell immer noch einen der besten Spieler auf jeden Fall in dem Team, wenn du den halt auf der Bank lässt und dann verlierst du wieder und dann, es ist halt irgendwie echt eine richtige Zwickmühle, in der Ange sich da auch befindet.
Ja, und wir haben absurd viele Spiele bis Ende des Jahres. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele im Dezember noch. 7.
Ja, wild.
Also 8 mit dem Spiel gestern. Und das mit einem Kader. Wie viele Spieler sind davon aktuell fit? Das so, wir haben 7 Ausfälle, also 6 Verletzte. Und plus Bentancur, der zumindest in der Euroleague spielen kann. Also das das hilft zumindest da ein bisschen. Aber du kannst Solanke nicht rausrotieren, weil die einzige Option, die du hast, ist Willankshire. Vielleicht spielt er gegen die Rangers, maybe, weil er müsste ja auch wieder können. Ist ja gegen Galatasaray ziemlich unnötig geflogen, aber du hast
Stimmt, das war
so
ja. Schon vergessen. Stimmt, das war ja auch noch. Meine Güte.
dann Sonny kannst du nur mit Werner rausrotieren, was halt auch massiver Qualitätsabfall ist. Johnson kannst du gar nicht rausrotieren, weil die einzige Option hast ist Kulusevski und der ist natürlich auch Stammspieler. Dann ich finde Lukas Perry macht es ein bisschen besser jetzt in den letzten Wochen. Also wirkt zumindest nicht so unsicher wie gegen Galatasaray, aber da war auch Maddison furchtbar, das muss man mal dazu sagen. Aber dir fehlt es ganz, ganz klar an Tiefe im Kader. Und wir haben jetzt noch gar nicht über die Defensive gesprochen, das war jetzt nur die Offensive. Und da frage ich mich wirklich, was bei der Kaderplanung schiefgelaufen ist. Denn du hast aktuell im Kader 4 nominelle Außenverteidiger, 5 theoretisch, 2 davon sind Udogi und Porro und die anderen 3 sollten da eigentlich nicht spielen. Also dann kannst du Gray vielleicht noch nehmen und die anderen beiden sind Sergio Reguilón, der einfach eigentlich gar nicht da sein sollte und Chad Spence. Das sind deine einzigen beiden.
Der auch eigentlich, von dem wir auch alle dachten, die Geschichte ist vorbei und der findet sich vielleicht jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in einer Championship wieder. Nächste Saison oder diese Saison.
Warum hat man mit dem verlängert? Das ist die Frage, die
Ja,
ich mir
weiß
jetzt.
ich nicht genau, wenn er eh nicht spielen darf. Ich weiß es nicht. Das ist alles ein großes Mysterium. Die Kaderplanung, ja, also das ist halt mal wieder ein kompletter Reinfall vom Verein. Ich meine.
Also das geht mir wirklich gar nicht in den Kopf. Wenn man jetzt halt gesagt hat, okay, Spence ist gut genug, um der Mannschaft zu helfen, dann dachte ich mir halt im Sommer, ja, okay, dann macht das halt. Ich war damals nicht so richtig überzeugt, aber ich dachte mir, ich bin ja nicht nah genug dran, um das also bin gar nicht nah dran, deswegen kann ich das nicht final einschätzen. Aber ich guck mal nach, wie viele Minuten der gesammelt hat. Ich kann mich nur dran
erinnern. Er hatte dieses eine gute Spiel oder zwei gute Spiele und danach, gefühlt habe ich den danach seitdem nicht mehr gesehen. Oder vielleicht mal kurz eingewechselt worden nochmal.
Ne, der ist gegen, im League Cup hat er doch den Ausgleich gemacht.
Ah, da meine ich das, genau. Diese Saison ist auch schon wieder ein einziger Blur.
Das war ganz kurz, nach gegen Coventry ist er in der 45. eingewechselt worden, hat das Spiel, weil Udogi verletzt runter musste, hat ein gutes Spiel gemacht, macht den Ausgleich und danach gedreht. Und danach kam gar nichts mehr. Also er hat im August hat er 18 Minuten gesammelt, also mit einer Minute gegen Leicester, dann 17 gegen Everton. Dann hat er 45 Minuten gegen Man United gespielt, auch weil Udogi da verletzt runter musste. Und seitdem, das war am 29.09., was glaubst du, wie viele Minuten hat er seitdem gespielt?
29.09. Mhm. 30.
Eine.
Zu viel, oder? Echt?
Er wurde einmal gegen Man City eingewechselt. Ja. Danach war er verletzt oder wurde nicht eingewechselt.
Echt, war er?
Der wurde doch der Vertrag verlängert und dann war er 3 Spiele einfach raus.
Ja, echt? Okay, na gut, dann ist er vielleicht noch nicht ganz fit, dann könnte ja eventuell noch eine kleine Erklärung sein.
Also das ist auch schon wieder ein
Monat. Ich meine, sitzt ja auf der Bank. Eben, genau, das also so. Eigentlich.
Und für mich ist das halt, ich habe ja im Sommer die ganze Zeit nach diesem Hybriden für die linke Abwehrseite geschrien, den wir nicht bekommen haben. Und der wird halt jetzt einfach noch so viel mehr gebraucht, dass wenn du jetzt Chad Spence einfach dadurch durch jemanden austauschen würdest, also jetzt, wie gesagt, ist natürlich zu Arsenal gewechselt, aber nehmen wir jetzt einfach mal Calafiore als Beispiel. Wenn du jetzt den bekommen hättest und Chad Spence dafür abgegeben hättest, dann würden wir defensiv schon viel besser aussehen. Weil dann könnten wir Udogi rausrotieren, dann hätte Ben Davis nicht jedes Spiel machen müssen, wäre jetzt vielleicht auch nicht verletzt. Es ist wirklich, ja. Es ist super, super frustrierend. Und
mein Ange muss das jetzt wieder ausbaden.
Genau,
und das ist die Vereinsführung, was in der Vereinsführung und so weiter schiefgelaufen ist. Ich meine, wir müssen ihn ja vielleicht nicht von allen irgendwie vorwürfen. Haben wir ja auch nicht. Wir haben ja vor 2, 3 Folgen, wo wir zu dritt waren. Welche Niederlage war das denn eigentlich? Da haben wir ja auch schon mal ein bisschen. Sind wir auch schon mal so tiefer reingegangen.
Ipswich?
Aber, hör mir auf, das war ja auch noch. Ah, das ist alles, okay, wann geht dieses Jahr vorbei? Hilfe.
Es ist so schlimm.
Es ist, scheiße Saison, ey, Wahnsinn.
Gegen Villa 4-1, 4-0 gegen City, richtig geil. Und dann verlierst du gegen Ipswich und gegen Bournemouth.
Palace und gegen Bournemouth und, ja, genau. Also, aber im Endeffekt, und das sage ich wie damals auch, ist Ange, also ich sehe da Ange nicht in der Hauptverantwortung. Klar, Wechsel könnten besser sein, taktische Ausstellung gibt es bestimmt viele Dinge, die man da auch kritisieren kann, auch aus letzter Saison. Auch das ganze Verletzungsthema, ich weiß noch, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche mit David auch schon besprochen oder vor 2 Wochen, dass das ja letzte Saison schon ein großes Thema war, wenn du dich erinnerst.
Oh ja.
Dass wir viele Verletzte hatten, viele Verletzte auch mit ähnlichen Verletzungen. Und wir gesagt haben, naja, die müssen sich halt an den Fußball gewöhnen. Und wenn die sich mal gewöhnt haben, dann verletzen die sich auch nicht so viel. Ich glaube, da kann man, also jetzt unabhängig, ob das unsere Verletzungen jetzt damit zusammenhängen, dass der Fußball sehr anspruchsvoll ist oder halt eben auch, weil der Kader zu dünn ist, was mit Sicherheit definitiv der Fall ist und man halt auch sehr viele Spieler hat und das ist ja aber auch alles nichts Erstaunliches. Das kann man ja als Verein durchaus wissen und in der Strategie einbauen, muss man ja schon, finde ich, sagen, dass dieses ganze Verletzungsthema, also wann hört das mal auf? Das kann ja, weil das soll das nächste Saison mal so weitergehen. Wir haben ja, glaube ich, schon das Ärzte-Team, wir haben, glaube ich, Ärzte im Sommer komplett ausgetauscht, wenn ich mich nicht irre, oder zumindest also es wurde die verantwortlichen
viel,
Ärzte.
Viel geändert, ja.
Genau, in der medizinischen Abteilung. Aber also,
Ich meine, bei ein paar Sachen kannst du halt nichts. Also ich meine, dass Vicarius sich den Fuß bricht oder so oder was auch immer, das kann, da kann, kann halt keiner was für. Christian Romero sollte man legit mal kurz dafür wirklich kaum auspeitschen, was auch immer. Warum zur Hölle ist der zur Nationalmannschaft gefahren?
Ich kann, ja, aber ich meine, das haben wir bei Romero, ist ja auch kein neues Thema, dass der da, also.
Es ist so, ich verstehe das einfach nicht. Und ich meine das wirklich auf alle drei Parteien bezogen. Was hat Argentinien davon, dass Romero eine Verletzung durch die Saison schleppt? Lasst ihn noch die eine Länderspielpause daheim. So, und was hat Romero davon? Selbst wenn Romero jetzt sagt, ich will im Sommer gehen, kann ja sein. Also gehen wir jetzt davon sogar mal aus. Dann hat der doch keinerlei Interesse zu sagen, ich trage jetzt eine Verletzung mit mir rum. Dann ist doch die Chance für den ganz, ganz großen Wechsel einfach viel geringer.
Ja, ich weiß nicht, was, aber das geht irgendwie, also das kann man nicht so ganz, weiß ich nicht, bei den Argentiniern mit ihren Nationalspielen, das ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wollte er so gerne seine Freunde alle wiedersehen.
Ja, ich meine, ich finde es ja nett, dass sie halt Bock auf Nationalmannschaft haben, ist ja fein, kann man ja auch nichts dagegen sagen, aber es ist ganz einfach eine dumme Entscheidung, dahin zu fahren. Und es schadet halt ihm und es schadet dem Team halt auch massiv. Und jetzt ist halt die Frage, jetzt wird ja darüber diskutiert, ob er vielleicht gegen Chelsea spielt, aber das ist halt auch so ein Teufelskreislauf, weil wenn er gegen Chelsea spielt, ist er sicherlich nicht hundertprozentig auskuriert. Also halt, weißt du, ich glaube, alle sagen, eigentlich müsste er ein paar Tage mehr, eine Woche noch mehr, sich noch mehr schonen. Das ist dann,
ja.
Und dann ist die Frage, ist das eine gute Idee? Es ist, ja, keine Ahnung, es ist furchtbar, furchtbar frustrierend. Sag mal, diese Hamstring-Injuries, wo man sagen kann, die sind vielleicht auf Ange Spiel zurückzuführen. Die häufen sich natürlich auch. Van de Ven, Davis, Odobert und ich glaube Richarlison auch, oder?
Ach du, was jetzt? Ich krieg das gar nicht mehr alles durcheinander. Was hatte der denn jetzt überhaupt? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass der auch Oberschenkel hatte, ja.
Ja, Oberschenkelverletzung laut Transfermarkt zumindest.
Ah ja.
Und ja, ich finde es, weiß ich, als Fan.
Die Verletztenliste von Richarlison ist so geil, seit 23. Alter Falter, ey.
Muss man auch mal kurz angucken. der war doch auch vorher nie so ganz so extrem häufig verletzt, oder? Also,
nö, der hat jetzt seit 23, 24, wenn man mal so vergleicht. Naja, es fing schon an, 21, 22, glaube ich, bei Everton scheinbar. Also wenn man so ein bisschen jetzt mal guckt, da ging es los. Wenn ihr euch bei Transfermarkt das einmal anschaut, aber Leistenoperation, Knieverletzung, Oberschenkelverletzung, unbekannte Verletzung, Oberschenkelverletzung. War nicht schon wieder eine Oberschenkelverletzung? Oh Mann, stimmt, das war letztes Ende.
14,
es ist alles
16, übel. 18, 21, 30, 37. Der hat seit er bei den Spurs ist 37 Spiele verletzt, Papas.
Ja, Wahnsinn.
Und er ist ja noch lange nicht wieder fit.
Nee, ich weiß, ja, das kann auch dauern.
Und das ist, weißt du, bei Richie ist das auch nochmals schlimmer, weil ich finde, er ist halt der perfekte Backup-Stürmer. Also nicht nur Stürmer, er ist halt der perfekte Backup-Spieler für dieses Team, weil er ja in der Theorie auch als linker Flügel nochmal aushelfen kann. Halt sowohl für Solanke als auch für Sonny dann halt in der Lage ist, zu backen, also halt ihnen auch zu helfen. Und dadurch würde er halt selbst auch viel Einsatzzeit kommen. Aber es ist einfach furchtbar frustrierend. Und wir sind jetzt auch an einem Punkt für mich, wo wir einen Abgang von Richarlison einfach ganz klar anstreben müssen. Also ich will.
Ja, auf jeden Fall. Das geht nicht mehr.
Geht also nicht mehr. Das ist nicht mehr tragbar.
Nee. Vor allem, wie gesagt, nach der langen Verletzungspause, wie kommt der zurück und so. Nee, das geht gar nicht, glaube ich auch.
Und
blöde Situation.
Genau, und die Frage ist halt, wie viel, weil es wurde ja, Ange wurde ja jetzt gestern das erste Mal ausgebuht von den Fans.
Ja, ja.
Und die Frage ist halt, wie viel Schuld hat er aktuell an der aktuellen Situation? Also ich habe mir ernsthafte Gedanken darüber gemacht, was für Sachen finde ich an ihm nicht so gut. Ich finde seine Wechsel teilweise. Also ich meine, er hat auch schon gute Entscheidungen getroffen. Also er hat ja beispielsweise, ich glaube gegen West Ham war das, Saar zur Halbzeit für Maddison gebracht. Und dadurch wird es viel, viel besser. Also er hat auch schon gute Entscheidungen getroffen, aber sag mal, sein In-Game-Management ist immer manchmal so ein bisschen fragwürdig.
Ja, hit and miss.
Ich finde, dass man Spiele hatte, in denen man, sag mal, seine Kräfte besser hätte bündeln sollen, dass die Mannschaft an sich einfach nicht in der Lage ist, zu sagen, okay, jetzt spielen wir mal einfach mal ein Spiel zu Ende, weißt du, und man führt 3-1 und nimmt jetzt halt den, quasi den Ball auf den Fuß und lässt den einfach laufen und versucht die eigenen Kräfte zu schonen. Das wäre ja mit Dreifachbelastung auch noch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist was mir nicht gefällt. Aber abgesehen davon, und bin ich gesagt ehrlich, es gibt wenig Sachen, wo ich sage, die kann ich auf den Trainer wirklich zurückführen. Auch das Spiel gestern, die haben eine gute erste Hälfte. Okay, gut ist jetzt übertrieben gesagt, aber die erste Hälfte war nicht so scheiße. Die waren nicht herausragend, aber sie hatten halt Chancen. Haben den Ball gut laufen lassen und du hattest schon das Gefühl, sie könnten ein Tor schießen. Und an der Anfang der zweiten Hälfte war auch okay. Also ich weiß jetzt nicht mehr bis zu welcher Minute, jetzt sagen wir mal grob 60. Das war keine furchtbare Leistung. Da hast du schon gesagt, gedacht, okay, die könnten da mit einem Unentschieden rausgehen. Aber diese letzten 30 Minuten oder so gegen Bournemouth gestern, das war einfach so scheiße. Also wirklich, die haben es nicht geschafft, den Ball einmal zu halten. Sie haben nicht hinbekommen, den Ball laufen zu lassen, den Ball zu behaupten. Ball Retention war einfach ein fucking Fremdwort in dieser Partie, also in
Ja.
der zweiten Hälfte. Und Bournemouth hat es natürlich auch gut gemacht, aber es war wirklich furchtbar. Und Bournemouth hatte danach irgendwie so gefühlt 10 Chancen, wo sie, also so Halbchancen, weißt du, wenn sie das ordentlich zu Ende spielen, halt ein Tor machen müssen. Also wenn wir
Ja.
diese Chancen gehabt hätten, dann würden wir hier stehen und fumen, quasi, dass man nur 1-0 gewonnen hat. Es ist, ja, keine Ahnung, aber es ist so, es gibt, ich habe auf Social Media dann halt auch noch einen Tweet verfasst, dass Leute einfach mal ihre Takes da lassen sollen und es ist schon mittlerweile, wir sind schon an dem Punkt, an dem viele daran zweifeln, dass Postecoglou der richtige Trainer ist oder alternativ die Saison zu Ende spielt. Ich glaube,
Naja, das ist natürlich. Ja.
soll ich einfach mal ein paar vorlesen?
Gerne, ja.
Unser Podcast-Kollege Jan sagt, Ange ist ein super Typ, aber sein Fußball ist gescheitert und ist seiner Meinung nach nicht Premier League tauglich. Jedenfalls nicht, wenn du dauerhaft Big Six bleiben willst. Von Titeln im Pokal sehe ich uns auch weit, weit entfernt. Ja, der Kader und Verletzte und so weiter, dennoch sehe ich uns schlechter als vor 12 Monaten. Und das sollte am Ende, das sollte das Ende jeden Trainers sein. Mir fehlt aber auch die Reaktion der Mannschaft. Sie lassen alles über sich ergehen. Aber auch
Ja,
das muss der Trainer
wie
regeln.
immer,
Ja.
wie jede in allgemeiner Regelmäßigkeit, kein Aufbäumen. Also, genau, aber ja.
Also
Was meinst du dazu?
ich bin anderer Meinung, also als bei der These, dass Allens Fußball nicht Premier League tauglich ist. Da bin ich klar anderer Meinung. Ich glaube, wenn wir diese Saison nur eine Belastung hätten und schon so weit wären, glaube ich, dass wir sehr, sehr gut in der Liga dastehen würden. Ich meine, das ist jetzt pure Theorie, das kann ich keinesfalls belegen, aber wir spielen all over eigentlich einen ganz guten Fußball, aber sind halt, jetzt sind einfach Glocken. Hört man die auf der Aufnahme? Scheiß drauf.
Wisst ihr ja, nicht. Aber ist doch schön.
Ich glaube nicht, dass sein Fußball nicht Premier League tauglich ist. Ich glaube, dass er selbst auch noch Anpassungen machen muss, aber einfach Opfer des Kaders und der verletzten Misere ist und sich vor allem die Vereinsführung, wirklich an die Nase fassen muss und sagen muss, hey, so, wir müssen halt mehr machen. Das ist wirklich, wir sind jetzt an dem einen Punkt, an dem sich Daniel Levy und Co. die Frage stellen müssen, wohin wollen sie denn mit den Tottenham Hotspur? Wollen sie einfach sagen, okay, solange wir erst Liga spielen und da NFL-Clubs irgendwie bei uns sind und Beyoncé im Stadion singt und wir da irgendwie Profit machen, dann ist das fein für uns. Ja. Dann entscheiden sie sich halt dafür. Dann ist das natürlich gegen alles, was wir hier wollen, aber dann ist das so. Oder sind sie jetzt an dem Punkt, an dem sie sagen, wir wollen einen Trainer wirklich unterstützen in der Mission, wirklich halt Titel zu gewinnen, in der Premier League oben mitzuspielen, etc. Dann muss jetzt im Winter einiges passieren. Also wirklich einiges passieren. Die ganzen ja Sachen, die man im Sommer verpennt hat, das heißt Backup für Udogi, bestenfalls halt für mich immer noch der Hybrid aus Linksverteidiger und Innenverteidiger, aber ich beschwere mich auch nicht darüber, wenn einfach nur ein Linksverteidiger kommt. Du brauchst einen weiteren Offensivspieler, weil du weißt nicht, wann Richarlison wieder da zurück ist. Du weißt, dass Odobert einen relevanten Teil der Rückrunde verletzt ist. Also, wie gesagt, frühestens Ende Februar. Und das heißt, wann ist der wieder fit? Also Anfang April? Und das sind dann halt auch nur noch ein paar Spiele. Und da musst du halt wirklich Gedanken machen und bestenfalls dann halt geplante Sommertransferziele jetzt schon in den Winter vorschieben. Das ist natürlich viel teurer, aber wenn du willst, dass die Saison so erfolgreich wie möglich zu Ende geht, und ich bin mir sicher, dass alle im Verein sagen, Minimum Europa League erreichen, wie auch immer, entweder dadurch, dass man Pokal gewinnt oder halt über die Liga und halt bestenfalls eben die, dass man irgendwie League Cup gewinnt, FA Cup oder Euro League. Wenn das Ziel ist, dann muss ja halt jetzt im Winter einiges passieren, weil du kannst ja nicht davon erwarten, dass Postecoglou eine erfolgreiche Saison spielt, wenn er keinerlei Unterstützung jetzt im Winter bekommt. Und
Das hoffentlich erwartet auch niemand.
Ich meine, die Spurs haben immer in den letzten Jahren Transfers im Winter getätigt. Aber halt, wir haben im vergangenen Winter haben wir Werner ausgeliehen und Dragoschin geholt. Und das reicht halt nicht. Wir brauchen einen Linksverteidiger. Wir brauchen eigentlich einen Torhüter, obwohl meinetwegen skippt das bis zum Sommer. Wenn du eine Sache nicht bekommst, dann lass das. Du brauchst einen Offensivspieler. Die Frage ist halt, was für einen willst du, holst du einen, verkaufst du Richarlison, wie auch immer das funktionieren soll, und holst dann, keine Ahnung, jemanden wie Jonathan David, der im letzten Vertragsjahr ist oder so. Jetzt einzige Idee, die ich jetzt auch so habe, weil ich nehme mal nicht an, dass die Wolves Kunja im Winter verkaufen. Holst du jemanden wie Bakayoko für die rechte Seite oder so oder irgendeinen anderen Flügelspieler? I don't know, aber eigentlich müsstest du, und ich weiß, dass das im Winter unfassbar schwierig ist und eigentlich beinahe unmöglich, aber du müsstest eigentlich jetzt im Winter ein Fenster hinlegen, was einem Sommertransferfenster gleicht. Um Postecoglou bestenfalls zu unterstützen. so von der Menge an Spielern, die den Verein verlassen und neu kommen.
Ja, ob das funktioniert, möchte ich mal, ob das passiert, möchte ich mal stark in Zweifel stellen, aber.
Ja, ja. Man
kann sich überraschen lassen.
Aber es ist, ich.
Aber.
Es, ich meine, natürlich, es kommen jetzt dann hoffentlich auch Spieler wieder zurück. Ich meine, vielleicht ist Van de Ven irgendwie vor Weihnachten, Weihnachten oder um Weihnachten rum, wieder da und, bleibt dann hoffentlich den Rest der Saison verletzungsfrei, dann hast du da plötzlich viel mehr Möglichkeiten. Und wenn Richarlison einfach nur fit wäre, dann wäre das auch viel einfacher. Aber wir können uns darauf halt nicht verlassen. Und die ganzen jungen Spieler, die da bei uns rumdümpeln, ist halt wirklich, die sind halt einfach viele einfach noch nicht bereit dafür. Also Archie Gray, der übrigens gestern ein wirklich sehr solides Spiel gemacht hat. Das ist so das einzig Positive, was du aus der Partie mitnehmen kannst, für, meiner Meinung nach. Der hat Rechtsverteidiger gespielt, das ordentlich gemacht und selbst als Innenverteidiger das dann auch noch, also nicht außergewöhnlich gut, aber halt hat gewirkt, als könnte er das schon irgendwie noch zu Ende spielen. Der ist bereit dafür, Mikey Moore halt so halb. Du merkst ihm an, dass er gegen ein paar Teams einfach struggelt, aber er ist zumindest jemand, der auf Europa-League-Niveau durchaus mithalten kann. Alkmaar ist jetzt kein furchtbares Team, jetzt kein außergewöhnlich gutes, aber da war er sehr, sehr gut. Und dann halt Leute wie Barry, weil Lancashire etc., da merkst du, es fehlt halt noch an der nötigen Reife, dass sie dann wirklich ernsthaft Leistungen beitragen können. Und wir sind wirklich an dem Punkt, an dem sich der Verein, die Fans, alle drumherum wirklich fragen müssen, wer sind wir? Wo wollen wir hin? Und wie wollen wir das erreichen? Also so jetzt ganz doof gesagt, aber wir sind gefühlt jedes Mal bei einem Trainer an diesem Punkt. Wir haben Pochettino entlassen, danach kam Mourinho, der die Saison zu Ende geführt und dann die neue begonnen und dann hatte der im Februar, März oder so, hatte er diesen Moment, wo es immer viel schlechter lief. Und
wo auch damals der halbe Kader ausgefallen ist.
Kann sein.
Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Und damals hätten wir uns schon fragen müssen, was ist Mourinho wirklich schuld in der Situation? Weil der wurde von allen Trainern meiner Meinung nach mit Abstand am wenigsten unterstützt, finanziell. Also nur mal daran überlegt, Joe Roden, Sergio Reguilón etc. Und
er hat damals gesagt, es wäre ein gutes Transferfenster. Also
ja, das haben sie alle.
Ja, stimmt. Nee, konnte nicht. Konnte hat das, glaube ich, nie gesagt.
Ja, true. Dann bei Conte waren wir genau in der gleichen Situation. Der hatte halt auch überhaupt keinen Bock mehr, das muss man auch noch dazu sagen. Und jetzt sind wir bei Postecoglou wieder an dem Punkt. Und die Frage ist halt, gehen wir jetzt über diese Hürde als Einheit drüber und sagen, okay, es läuft scheiße, aber das können wir nur zusammen fixen, oder suchen wir nach der einfachen Lösung und entlassen wieder einen Trainer, holen wieder einen neuen. By the way, wen überhaupt? Also ich habe auch mal nachgeguckt, wer überhaupt vereinslos ist gerade. Und wirklich der beste Trainer ist wahrscheinlich Graham Potter. Und wenn mir jetzt irgendjemand erzählen will, dass er confident ist, dass es mit Graham Potter deutlich besser laufen würde als mit Postecoglou, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter. Weil
das geht auch über, das geht über Namen. Also das hat nichts mit Namen, glaube ich, zu tun. Der, ich kann mir wirklich keine Welt vorstellen, in der irgendein anderer Trainer in der aktuellen Situation das besser machen würde.
Genau das Gleiche
habe ich gestern
auch geschrieben.
Also ich, klar, wie gesagt, abhängig aller Kritikpunkte, unabhängig aller Kritikpunkte, muss man doch sagen, das glaubt, das kann mir niemand erzählen, dass er das wirklich glaubt. Also was, dann läuft es vielleicht, wenn wir jetzt, sagen wir jetzt mal, konnte jetzt, sag ich schon, Ange versaut es jetzt die nächsten Spiele so und dann wird er vielleicht am Ende, ich kann es mir eigentlich ehrlicherweise nicht vorstellen, aber wird er entlassen, na, in 3 Wochen. Und da läuft es vielleicht ein paar Monate besser, aber es kann mir doch niemand erzählen, dass wir vielleicht spätestens zum Ende der nächsten Saison wieder in quasi einer ganz ähnlichen Situation stecken. Also das sind doch fundamentale Probleme, die immer wieder auftauchen, die doch weit über, und das habe ich auch schon unter Conte gesagt, die weit über Trainerfragen und so weiter hinausgehen, ja, finde ich.
Ja, und vor allem, weil ja auch dieses jetzt wirklich immer, und das kotzt mich so an der Spurs Fanbase, aber immer, wenn es schlechter läuft, schreien die Fanbase immer nach 2 Namen. Dass Conte ja so toll war und dass er in seinem Rage-Interview ja so recht hatte. Und natürlich hat er damals auch Sachen angesprochen, die wahr waren, aber er wollte auch einfach sehr ganz eindeutig seine eigene Haut retten. Und sie schreien nach Pochettino. Das sind immer die beiden Sachen. Und wir sind halt an dem Punkt, so, was bringt dir denn ein Trainerwechsel? Es ist ja auch, nehmen wir mal an, du bist ein ambitionierter Manager. Bist jetzt, wie gesagt, den gibt's jetzt gerade nicht, der würde ich sagen, der könnte den Spurs weiterhelfen. Aber keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal kurz an, weil wir da kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen hätten, Iraola wäre vereinslos. Als Beispiel. Warum sollte der denn zu Tottenham kommen, wenn er weiß, bei der ersten Krise fliegt er? Das ist ja jedes Mal das Gleiche. So, die erste Saison wird irgendwie zu Ende gespielt, aber wenn es dann einmal nicht läuft, dann haben wir in den letzten 5 Jahren jedes Mal den Trainer entlassen. Und nie wurde ein Projekt, und das ist es nun mal, es ist einfach dieser Painful Rebuild, von dem Pochettino schon im Jahr 2019 gesprochen hat, der ist jetzt gerade. Das ist der Painful Rebuild quasi. Durch diese Phase von, wir müssen, da muss man einfach durch. Es gibt, das wäre viel einfacher, wenn wir nicht so viel Verletzungspech hätten, aber halt solche Leute wie Artie Gray, wie Barry Wall etc., die wurden ja mit einer Idee geholt. Und hinter dieser Idee stehe ich halt auch wirklich weiterhin komplett. Das sind Spieler, die sind super jung, machen noch super viele Fehler. Aber wenn du dir überlegst, was für Spieler könnten die sein, sind das genau diese, die Tottenham massiv weiterhelfen könnten. Das Problem sind nicht die, für mich nicht die Transfers, die getätigt wurden, sondern die halt fehlen. Und da haben wir auch eben vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, dass unter der Führung, Enix Führung und Daniel Levy, es halt immer an diesem bisschen Ambition einfach fehlt. Das Minimum wird quasi immer in einem Transferfenster erreicht. Du kannst darüber reden, dass Daniel Levy etc. ein furchtbarer Owner ist. Ich bin da mal weiter in der Meinung, es gibt deutlich schlimmere. So jetzt beispielsweise.
Ja gut, schlimmere gibt's immer, klar.
Genau. Aber es ist so, ich werde mich hier auch nicht entscheiden sagen, dass er ein außergewöhnlich guter ist, weil das Fußballerische nie die oberste Priorität hat. Also, und es bräuchte halt jetzt wirklich mal 2, 3, 4 Transferfenster, in denen man wirklich versucht, den Verein wirklich ordentlich nach vorne zu bringen. Das heißt im Umkehrschluss nicht, meiner Meinung nach zumindest nicht, dass man irgendwie Unsummen ausgeben muss, wie das Chelsea oder so gemacht hat, sondern halt einfach bisschen mehr Ambition zeigt. Also ob jetzt als Beispiel Pedro Neto im Sommer, den hat man ja wohl verloren. Ob das jetzt der richtige Spieler ist, hat er hingestellt. Aber hat man ja wohl verloren, weil man versucht hat, den Wolves Oliver Skip als Deal noch mit anzudrehen. Und dann hat er sich für das Gehalt bei Chelsea entschieden. Das sind halt so Dinge. wann war das letzte, wirklich das letzte Transferfenster, wo man das Gefühl hatte, das war's. Man hat wirklich alle Probleme im Kader adressiert. Man ist jetzt wirklich richtig gut vorbereitet für die neue Saison. Es war halt in den letzten Jahren immer, okay, die Leute, die geholt worden sind, gut, aber eigentlich hätte man mehr machen müssen. Und man kann auch nicht, das ist mir schon klar, nicht erwarten, dass alles in einem Transferfenster immer geregelt wird. Aber es ist für mich halt immer, wie gesagt, ich drehe mich jetzt auch ein bisschen im Kreis, aber einfach frustrierend zu sehen, dass wir jetzt bei 25 Jahren oder so unter Inek Leadership nie das Gefühl hatten, dass sie wirklich Bock haben, wirklich den Verein fußballerisch wirklich aufs nächste Level zu heben. Man muss immer dazu sagen, sie haben den Verein auf wirtschaftlicher Sicht auf ein ganz neues Level gehoben. Der Verein steht finanziell super da, hat ein deutlich bessere Grundlage mit Trainingsground, mit Stadion etc. Und ich bin auch niemand, der kritisiert, dass im Tottenham Hotspur Stadium Konzerte stattfinden von Popstars oder NFL-Games ausgetragen werden. So, ich wüsste nicht, warum.
Ich schon.
Du schon.
Ja.
Warum?
Aber gut. Ich kann das alles nicht ab. Das ist alles gut, das ist albern, aber ich finde, das geht so, das hat so wenig für mich mit Fußball zu tun. Ich finde, das hat in einem Fußballstadion nichts verloren. Ich meine, ich hasse dieses ganze
Bromborium. Werden auch
Konzerte. Ja, ist auch schlimm genug. Auch schlimm genug.
Also, wie gesagt, das ist zumindest keine Sachen, an denen ich mich, über die ich mich aufrege, weil es halt für mich einfach eine solide Nebeneinnahme ist. So, wenn das nebenbei passieren würde und die Spurs erfolgreich wären, dann würden wir uns darüber nicht eine Sekunde lang aufregen.
Vermutlich deutlich weniger, ja.
Aber es ist halt so dieses Gefühl von, diese Sachen passieren und man steckt jetzt schon wieder in der nächsten Krise. Das verschärft das Ganze halt noch. Und dann gab es diesen, dafür kann natürlich auch die Marketingabteilung überhaupt nichts. Aber dann gab es halt irgendwie vor eineinhalb, zwei Wochen diesen Rebrand,
Ja, da haben David und ich auch drüber gesprochen.
Das ist, so kommt genau. Halt auch zur falschen Zeit. Wie gesagt, das Marketing-Team kann dafür nichts. Das musste halt jetzt raus. Das, sowas sind Deadlines etc. Da, so, die reden dann nicht noch mit der Vereinsführung darüber, so, ja, wollen wir das nicht erst vielleicht in 4 Monaten droppen, wenn es mit dem Verein wieder besser aussieht, sondern das sind halt einfach marketingtechnisch Deadlines, die eingehalten werden müssen. Dann werden da neues Merch gedruckt etc. und die versuchen halt in ihre Brand weiter nach vorne zu schieben. Aber es sind halt, es wirkt, dieser Verein wirkt einfach auf so vielen Ebenen unglücklich geführt. Gar nicht mal so außergewöhnlich scheiße, sondern einfach unglücklich. Und ich bin halt auch einfach an dem Punkt, an dem ich bin das Thema so leid, über Trainer zu reden. Ich bin das Thema so leid, über Ownerships zu reden. Ich will einfach mal wieder eine Saison sehen, wo alle am gleichen Strang ziehen und man wirklich ein halbwegs erfolgreiches Saison spielt. Ich weiß nicht, ich bin einfach, vielleicht warte ich auch zu viel, aber keine Ahnung. So, ich bin wahrscheinlich genauso frustriert wie alle anderen auch. Ich nehme auch genauso frustriert wie du. Aber ich bin halt auch wirklich an dem Punkt, an dem ich sage, ich habe keinen Bock mehr, über solche Sachen zu reden.
Nö, also sowieso. Das finde ich auch.
Und ja. Ich lese noch ein paar Takes vor. Niklas schreibt, finde Ange ist der Richtige. fangen wir erstmal so mal mit an. Allerdings sieht man eindeutig, dass die Probleme, die schon der Conte da waren, immer noch da sind. Gegen die großen Namen spielt man überraschend stark. Nur dann, um gegen die Gegner der Kategorie Must-Win das genaue Gegenteil an den Tag zu legen. Das kann natürlich mehrere Gründe haben, aber ist schon auffällig. Unfassbar, ne?
Ja, da ist halt auch wieder das Mentalität innerhalb des Teams, die irgendwie, egal wen wir holen, also das ist ja jetzt nicht so, als hätten wir denselben Kader wie vor 3 Jahren, überhaupt nicht. Aber da scheint, also ich finde, da scheint sich irgendwie was innerhalb des Teams, eben was Mentalität, Einstellung, Kampfgeist und so weiter angeht, durchzuziehen, dass da scheinbar irgendwie den Leuten, sobald sie den Verein betreten, eingeimpft wird. Und ja, das zieht sich wie so ein roter Faden irgendwie durch alle Teams, alle Kader der letzten Saisons, die wir hatten.
Und das ist so wild, weil das ist eigentlich unerklärlich. Weil wir sind...
Ja, ich weiß nicht, da hatten wir neulich drüber gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich nicht ein gewisser Vereinsgeist, der sich in kleinen Dingen und so weiter zeigt und dass sich das dann so kontinuierlich, dass sich das so perpetuiert und irgendwie so bestehen bleibt. Und ja, irgendwie tatsächlich die Leute in den Verein kommen und es alles irgendwie so ein bisschen Wohlfühl ist und ja, verlieren wir, ist unangenehm, ist blöd, aber so eine richtige Katastrophe ist es jetzt halt auch nicht. Und wir wissen ja, wir haben jetzt schon so häufig gegen die kleineren Teams verloren. Und ja, also klar, da fragt man sich natürlich, wo kommt dann irgendwie diese Einstellung gegen größere Teams teilweise wieder her? Es ist ja auch nicht so, dass die jetzt immer nur so eine absolute Pudding-Truppe ist, die sich halt nie reinwirft. Das stimmt ja auch nicht. Wir haben ja auch oft genug dann gerade in der letzten Saison auch gesehen, und da konnte man das viel gesehen, wie sehr man es eigentlich noch will, wie sehr man dann auch noch kämpft. Es ist jetzt nicht so, dass die, sobald ein Gegentor fällt, alle irgendwie den Kopf in den Sand stecken und keiner mehr was macht. Das kommt auch manchmal vor, aber ja, es ist irgendwie...
Das ist für mich, das habe ich auch schon vor... mehrmals gesagt, es gibt halt so ein bisschen so selbsterfüllende Prophezeiungen, finde ich, im Fußball. Während Vereine wie die Bayern oder Real Madrid, dadurch, dass sie halt regelmäßig die Titel holen, halt immer dieser Vereinsgeist da ist, wir gewinnen dieses Spiel, wir gewinnen das einfach, egal wie, aber wir gewinnen, ist es bei den Spurs halt so, wir haben jetzt seit 16,5 Jahren keinen Titel gewonnen und ja. Es hat sich dieser Verein, dieser so ein bisschen dieses, ja, also dieses bisschen zu dieser Loser-Mentalität so ein bisschen eingeschlichen. Und ich finde, das kannst du halt nur durch Kontinuität durchbrechen, weil durch was sonst? So, und für mich ist Ange weiterhin der perfekte Mann, um genau das zu machen. Aber dafür musst du halt an ihm festhalten und auch wirklich durch die Dark Times oder die dunklen Zeiten halt irgendwie durchgehen mit ihm, weil wenn du jetzt wieder einen Trainer holst, das ist halt auch die perfekte Ausrede für die Mannschaft an sich.
Ja. Ja, du, es ist genau, die Mannschaft ist dann wieder entschuldigt und dann können sie wieder so ein bisschen weiter so vor sich hin duddeln und dann in 1,5 Jahren, in einem Jahr, vielleicht im halben Jahr, sieht man dann halt auch wieder irgendwie, wenn wieder schwierige Zeiten kommen oder mal wieder ein Spiel verloren geht. Also da würde wirklich sehr viel Geld wetten, dass wir unter fast jedem anderen Trainer genau dasselbe Bild wieder haben werden, wie wir es unter vielen vorigen Trainern auch schon hatten.
Ja, noch ein paar andere Sachen dann gehen wir, glaube ich, noch so langsam zum Abschluss. Amigo schreibt, oder The Chosen One, der Hertha-Fan. wir sind auf Platz 10 nach dem 14. Spieltag. Das ist nicht, was unser Ziel sein sollte. Ich denke, Ange wird rausgeworfen in der zweiten Hälfte der Saison, falls sich nichts ändert.
Ja, wenn sich nichts ändert, dann kann ich mir das auch vorstellen, definitiv. Ja, dann ist es ja auch irgendwie schon fast zwangsläufig. Dann ist halt einfach...
Ja, also wenn wir jetzt den Rest der Saison...
Weil dann hätten wir sagen... wann ist die Rückrunde genau? Wann ist die Hinrunde zu Ende? Weißt du das?
Also wirklich der Zeitpunkt.
Quasi der, genau.
Ich guck nach. Weißt
du, irgendwie Januar. Wir haben jetzt 6 Niederlagen, wir hatten letzte Saison 12 Niederlagen.
Haben wir gegen die Wolves schon gespielt? Nee. Dann Januar tatsächlich.
Januar, ja.
Glaube ich, also wirklich der vierte, erste spielen wir gegen Newcastle. Das müsste das erste Spiel der Rückrunde sein.
Auch ein Kackspiel gewesen.
Ey, dass man das hätte auch gewinnen müssen. Weißt du, das regt mich auch so auf, wenn wir einfach diese paar Spiele, wo wir einfach deutlich die bessere Mannschaft waren, wenn wir wenigstens die zu Ende gebracht hätten, dann würde es tabellarisch auch nicht so scheiße aussehen.
Ja, das ist dann natürlich, ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo dann natürlich Trainer und sein Stab Verantwortung tragen.
Ja.
Oh, größtenteils.
Das, genau. Aber ja, natürlich, wenn es jetzt wirklich genauso scheiße weitergeht, dann kann auch ich am Ende des Tages Postecoglou nicht mehr verteidigen. Aber dass der Verlauf der Saison hängt für mich eben auch viel damit zusammen, was die Vereinsführung jetzt im Winter macht. Also wie gesagt, du kannst jetzt nicht erwarten, dass da 6 neue Spieler kommen, das ist utopisch. Aber für mich sind halt 3 das Minimum. Und dann muss man gucken. Also für mich ist klar, Postecoglou unter normalen Voraussetzungen wird den Rest der Saison bekommen und frühestens halt im April entlassen, wenn du sagst, okay, jetzt ist auch egal. Also wenn du dann irgendwo aus allen Cups raus bist und sagst, okay, mit dem Trainer machst du eh nicht, genau, nicht mehr weiter, bisschen, ja. dann versuchst du halt irgendwie mit einem New Trainer Bounce oder so irgendwie noch ein paar Punkte klar zu machen. Das ist so das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wirklich an Trainerentlassung. Der wird, ich glaube, es gibt kaum ein Szenario, dass Postecoglou noch in diesem Jahr entlassen wird. Egal wie schlecht er, nicht egal.
Das wäre echt wild, ey.
Aber wenn also ich wüsste nicht, wie schlecht der Dezember laufen müsste, damit das noch passiert.
Na, sehr schlecht auf jeden Fall. Ja. Krachende Niederlage jetzt erstmal gegen Chelsea.
Aber let's be honest, würde es dich eine Sekunde lang überraschen?
Nee, klar.
Wenn die da gewinnen? Nicht.
Nein, überhaupt nicht. Das wollte ich auch. Ich habe schon gerade überlegt, was, wenn wir jetzt gleich zum Ende kommen, was, wenn es darum geht, was ich tippe. Und es wäre halt einfach nur, ja. Klar, total typisch, wenn sie da wieder jetzt es würde mich nicht null überraschen, wirklich, überhaupt nicht. Ja. Nee, gar nicht.
Dann noch, Hitaro hat zwar keinen Frust, weiß nicht wie, aber Respekt. Nicht schlecht.
Muss ich mir mal eine Scheibe von abschneiden.
Aber mein Hot-Tag ist, dass entweder die halbe Mannschaft oder der Trainer ausgetauscht werden muss. Bis auf ein paar Spieler sind allesamt keine Endspieler und haben auch nicht die Mentalität, um unter ihnen zu spielen. Er als Trainer tut mir aktuell sehr leid. Und er muss aber fucking flexibler werden und endlich mal anfangen zu sehen, wie wichtig Ecken sind. Er ist natürlich auch wieder unlucky, dass wir mit einer Ecke in Rückstand gehen. Aber was Udogi da macht und was Dragusin da macht, das ist so.
Ja, was heißt unlucky? Also
ja, aber so viel, weißt du, ich wüsste nicht, was ein Standardtrainer bei der Szene hätte machen sollen. Udogi springt halt einfach ohne Bedrängnis unterm Ball durch. So, was ist das denn? So, das ist so. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Ecken die trainieren. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Aber ich erwarte von einem Profifußballer, dass er in der Lage ist, den Ball einzuschätzen, wie hoch der fliegt und nicht unter dem Ball durchspringt. Das ist so, so Dinge, das hat er mit einem taktischen Standardverteidigung noch gar nichts zu tun. Sondern er springt da halt einfach hier unten unterm Ball durch und denkst du so, ey, komm. Ich finde, wir sind standardtechnisch besser geworden in dieser Saison. Nicht gut, aber besser. Das ist nicht das große Problem der Spurs in dieser Saison. Ist schon immer noch was, bin auch der Meinung, also vor allem, wenn du da halt zu Arsenal guckst, die halt einfach standardtechnisch die beste Mannschaft der Welt sind wahrscheinlich. Das macht mich halt schon wütend. Also die gewinnen halt einfach regelmäßig Spiele dadurch, dass sie offensiv Tore durch Ecken schießen, unter anderem auch gegen uns. Bei uns ist es halt so ein Klotz am Bein. Die heben ihr Spiel auch dadurch auf ein neues Niveau und wir halten uns deswegen unten. Sonst, ich bin nicht der Meinung, dass die halbe Mannschaft ausgetauscht werden muss. Ich glaube, es fehlen gar nicht so absurd viele Spieler, die, wo ich sage, die passen gar nicht mehr rein. Dragoschin, den ich auch vor einem Jahr als Transfer empfohlen habe, massive Fehleinschätzung meinerseits. Glaube nicht, dass der, der eine gute Option ist, langfristig. Ben Davis muss natürlich irgendwann gehen, obwohl der wirklich, du kannst dir jetzt auch nicht hier hinstellen und sagen, dass Davis das Problem ist, denn der hat eine wirklich, spielt eine sehr solide Saison. Und halt einfach, dass der, dass halt einfach mehr gute Spieler in die Mannschaft, der Mannschaft hinzugefügt werden müssen. Also halt eigentlich so 3-4 Startelf-Spieler. Und, oder zumindest halt potenzielle Startelf-Spieler. Und die hast du halt nicht. Und, wie gesagt, den Trainer auszutauschen, sehe ich überhaupt nicht. Sonst, was haben wir sonst noch so? Louis schreibt, Conte war ein durchgeknallter Idiot. Er hatte aber recht damit, dass das Team ein Mentalitätsproblem hat. Da sind wir hundertprozentig da. Die spielen genau dann, wenn keiner an sie glaubt oder wenn es keinen interessiert, gut. In dem Moment, in dem die Erwartungen oder Druck im Raum stehen, fällt alles zusammen. Ja, ja. Die sind wirklich so schön Wetterfußballer, irgendwie so gefühlt. Also sonst, Timon schreibt noch, wenn man sich nicht langsam auf den Gegner einstellt, wird es einen schwer haben. Kann nicht sein, dass man bei Standards weiterhin offensiv und defensiv so scheiße ist. Dazu braucht es im Sturm einen weiteren Gamechanger, der ein Spiel im Alleingang entscheiden kann. Ja, ich glaube, wenn wir halt jemanden, das ist jetzt natürlich pures Wunschdenken, aber halt jemanden wie Matthias Kunja hätten, wo ich nicht dran glaube, aber wenn wir ihn hätten, wäre es natürlich, wenn wir offensiv so viel besser aufgestellt. Das ist klar. Und es fehlt halt dieser eine Topspieler für die Offensive. Und von wie gut Odobert ist, können wir gar nicht wirklich einschätzen, aber ich gehe mal davon aus, dass er auch wie Mikey Moore einfach noch, sagen wir, auf jeden Fall 1-2 Jahre davon entfernt ist, halt wirklich ein Top-Top-Spieler zu sein, wie Pep Guardiola sagen würde. Aber es fehlt einfach, ich glaube, die Kaderplanung ist ist halt in dieser Saison schief gelaufen, insofern, dass man auch einfach einen Mittelfeldspieler wahrscheinlich zu viel hat. Und den einfach auf eine andere Position hätte schieben müssen, diesen einen Kaderplatz. Und zum Abschluss, ich meine, wir werden nächste Woche sicherlich nochmal ein paar Aufnahmen machen. Hoffentlich auch ein paar erfreulichere. Ich bin nicht bereit, Postecoglou wirklich in Frage zu stellen. Ich sehe nicht, wie die Probleme, die Wurzel der Probleme ist. Auch er macht Fehler. Das steht außer Frage. Aber wir sind halt auch wirklich an dem Punkt, an dem man sagen muss, so, welche, und das haben wir ja vorhin auch schon mehrmals besprochen, welcher Trainer würde denn mit dem Team wirklich deutlich besser aussehen? Ich glaube, du könntest dann Jürgen Klopp, Ancelotti und Pep Guardiola hinstellen und die würden damit jetzt nicht deutlich besser aussehen. Vielleicht ein bisschen, maybe, aber auch die hätten Probleme, würden darunter leiden, dass plötzlich 7 relevante Spieler ausfallen. Und würden halt unter dem dünnen Kader einfach leiden. Das kannst du nicht Postecoglou zuschreiben. Du kannst vielleicht darüber reden, ob er im Sommer auf noch mehr Transfers hätte pochen müssen. Aber that being said, wir wissen natürlich nicht, was intern passiert ist. Vielleicht hat er gesagt, ihr braucht noch mehr Spieler. Vielleicht hat er auch gesagt, findet er alle supi. Wissen wir nicht. Hast du noch was zu sagen?
Nee. Wirklich nicht.
Es ist
ich bin froh, wenn wir mal gucken, was am Wochenende kommt, aber eigentlich froh. Es macht keinen Spaß.
Ja, es ist wirklich, das Podcast aufnehmen an sich sollte ja auch ein Hobby sein. Ich meine, ist es ja an sich auch, aber in der aktuellen Saison gab es viele Aufnahmen, wo wir uns durchgequält haben. Also ich finde die Aufnahmen an sich gar nicht das Problem. Aber
so das stimmt schon.
So dieses, wir müssen darüber jetzt reden, dass so der Gedanke daran, der ist halt einfach anstrengend. Das finde ich scheiße. Aber ich, ja. Ich hoffe, dass es halt den Leuten dann irgendwie noch was bringt.
Trotzdem Spaß macht.
Genau, ja. Dass sie halt da auch ein bisschen, sagen wir mal, das ist wie ich vor in der Conte-Ära auch mehrmals gesagt hat, so eine Gruppentherapiestunde ist, dass man sich einfach hört, wie andere Leute auch ein bisschen über die gleiche Situation leiden und man sich dann nicht so alleine fühlt.
Ja.
Zum Abschluss die beiden Tipps. Was tippst du gegen Chelsea?
Ja, komm, dann sage ich mal, warte mal, spielen wir zu Hause oder auswärts?
Ich bin zu Hause.
Dann sage ich 3-1.
Ich sag 2-1 für die Spurs. Bei den Rangers, nice. Auswärts?
Stimmt, das kommt ja auch noch. Boah. Fuck. Ja, 0-2.
Da glaube ich, weil Archie Gray ist ja Celtic-Supporter. Ich sag, der macht das Spiel seines Lebens.
Ja, das wäre natürlich
ich
geil.
Ich sag 1-3 Auswärtssieg. Keine Ahnung wie, aber und dann halt
Southampton. Ja, wenn das passiert, dann sitzen wir hier wieder in einer Woche, eineinhalb Wochen und reden wieder ganz anders. Also das wäre auch symptomatisch für diese Saison.
Aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn wir sagen, wir spielen irgendwie unentschieden gegen Chelsea und verlieren gegen die Rangers.
Oder halt wir gewinnen gegen Chelsea und verlieren voll gegen die Rangers, ja.
Das ist, keine Ahnung, ist am Ende des Tages auch egal. Wir werden da wahrscheinlich nächste Woche drüber sprechen, wenn terminlich nicht irgendwas dazwischen kommt. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen, soweit das halt möglich ist bei der Thematik. War auch mal wieder ein bisschen länger. Ja. Das ist auch depressiv. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eine schöne Zeit. Genießt die Vorweihnachtszeit. Geht mal auf den Weihnachtsmarkt. Trinkt einen Glühwein oder einen Punsch, wenn ihr keinen Alkohol trinkt. Versucht einfach, die Spurs nicht so extrem präsent in eurem Kopf zu haben. Und wir hören uns dann wahrscheinlich irgendwie halt in einer Woche oder nach Chelsea wieder. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit und kommen die Spurs.
1. Bär, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.